Hallo und herzlich willkommen zum Cash Cocktail Podcast. Heute ist Tobias Klaasens alias Immogame zu Gast. Er ist sehr erfolgreicher Immobilienunternehmer. Der ein oder andere wird ihn als Immogame schon kennen aus der Social Media Welt von TikTok oder Instagram. Er macht dort viel Content rund ums Thema Investieren in Immobilien und genau um dieses Thema ging es natürlich auch heute. Ich habe wie immer eure Fragen gestellt zu steuerlichen Vorteilen für Investoren, zur Ehegattenschaukel, zur Nutzung von ChatGPT, zum Einkauf und zu viel mehr. Viel Spaß beim Zuhören. Tobi, vielen Dank für deine Zeit erstmal. Thema Immobilien haben wir immer wieder mal im Podcast und ich merke, die User ziehen auch immer mehr, was das Thema angeht. Zunächst mal stell dich doch mal gern kurz vor und deine Geschichte, wie du zu Immos gekommen bist.
Also, ich stelle mich direkt vor, Tobi, 36 Jahre alt, aus Stuttgart kommend, Hobby Kitesurfen, Lieblingstier Katze, Lieblingsfarbe Rot. Ich muss ja da immer wieder Podcasts noch mal was Neues erzählen. Und deswegen habe ich noch die Lieblingsfarbe hinzugefügt. Und ja, meine Geschichte, die ist ein bisschen ausführlicher. Ich kann ja jetzt 50 Minuten Monolog machen und dann bin ich damit fertig. Also kurz vor, ich habe mal eine Immobilie gekauft und jetzt sind es viele Immobilien.
Wann hast du angefangen?
Ich habe angefangen, also die erste selber habe ich Ende 13 oder Anfang 14 gekauft. Ich weiß es gerade nicht mehr. Und davor habe ich aber viele Leute dazu bewegt, Immobilien zu kaufen, aber hatte selber noch nicht genug Cash, um zu kaufen, leider. Sonst hätte ich jetzt schon mit Benko zusammengechillt, aber es war noch nicht so weit.
Klingt gut, immer die Großen mit ins Boot nehmen und als Ziel haben. Bleiben wir doch mal bei den Anfängen. Eine andere Userfrage war, wie kann man denn als Privatanleger mit kleinem Budget erfolgreich in Immobilien investieren?
Ich glaube, viele Leute machen sich das Ganze sehr viel zu verkopft irgendwie und machen sich es auch dazu schwer, was das Thema angeht. Der Anfang als Investor fängt meistens, das ist ein ähnliches Thema wie früh aufstehen. Wenn ich früh aufstehen will und sage, ich bin müde, dann habe ich halt zu lang gechillt am Abend davor in Netflix und bin nicht früh genug schlafen gegangen, weil ich sage auch immer, morgen fängt heute an. Und das Gleiche gilt für Immobilien. Wenn ich halt mir was Kleines kaufen möchte, dann brauche ich halt 10.000, 15.000, 20.000 Eigenkapital. Und wenn ich mir das zusammensparen kann, dann habe ich schon mal die Fähigkeit gelernt, weniger auszugeben, als ich verdiene. Und das ist so ein bisschen der Abend davor des Immobilieninvestors, weil ich halt einfach erstmal lernen muss, mit Geld zu wirtschaften, ein bisschen Kapital auf die Seite zu legen und das dann auch sinnvoll einzusetzen, und zwar mit dem ersten Objekt. Und ich glaube auch, dass man mit 5.000 Euro schon starten kann, aber sagen wir mal, mit 20 ist man auf der sicheren Seite und kann auf jeden Fall mal die erste Immobilie kaufen und loslegen. Die meisten wollen halt schnell und groß und übelst reich werden innerhalb von kurzer Zeit und das funktioniert leider einfach nicht in der gewünschten Geschwindigkeit der meisten. Die müssen dann doch einfach einen Meme-Coin kaufen.
Ja, ich mache auch gern Party, aber wenn man es am Abend vorher übertrieben hat oder halt die Monate davor oder die Jahre davor, dann muss man irgendwann mit dem Haushalten anfangen.
Ne? Ihr seid ja auch der Cocktail, deswegen, klar macht ihr gern Party.
Ja, genau. Ja, das war das Kennenlernen tatsächlich von uns zwei, deshalb der Cocktail.
Ja, schön.
Genau, den Vergleich kann ich bisher noch nicht, obwohl ich schon mit mehr Leuten über das Thema gesprochen habe, wie was so die Anfänge angeht. Aber der trifft es, denke ich, auch ganz gut für die noch nicht im Thema drin sind, sich das vorzustellen. Und was das Reinstarten angeht. Andere Frage für den Beginn, hat auch jemand gefragt, der noch nicht angefangen hat. Wie sieht das aus als Anfänger mit Immobilien ohne Handwerkerkenntnisse? Wie würdest du da rangehen oder ist das in irgendeiner Form ein Problem für dich?
Es kann schon zum Problem werden. Ich habe auch komplett ohne Plan angefangen. Ich denke, ich habe 10 bis 15 Videos von Alex Fischer damals angeschaut in YouTube, wo er noch im Keller an seinem Whiteboard stand, bevor er Steuerreden gehalten hat vor großem Publikum. Und das hat gereicht, erstmal so, um mir zu sagen, hey, das ist ein geiles Business, das muss ich unbedingt machen. Beziehungsweise das war ein bisschen das die Heilung, nach der ich gesucht habe, weil ich Cashflow schon immer mega fand. Und die Immobilie ist ja wohl da der heilige Gral in gewisser Art und Weise. Es ist jetzt so, wenn ich was kaufe und ganz am Anfang bin, tue ich wahrscheinlich gut daran, was zu kaufen, was relativ eckenlos ist, also was keine großen Probleme mit sich bringt. Was so eine quadratisch, praktische, gute 1-2-3-Zimmer-Wohnung in einer B-Lage, von mir aus auch in einer A-Lage, halbwegs sinnvolles Baujahr, vielleicht 80er Jahre aufwärts, halbwegs sinnvoller energetischer Zustand, Innenausbauzustand, okay. Dann, klar, fallen da Sachen an, aber es ist nicht so, dass ich da eine Kernsanierung machen muss und das Treppenhaus rausreißen, weil direkt drüber ein Wasserschaden war und die nicht tragende Zwischendecke durchgeschimmelt ist, was weiß ich. Gibt ja tausend Sachen, die da passieren können und das macht den Leuten ja natürlich auch Angst und deswegen glaube ich, ist es sinnvoller, da erstmal eine ruhige Kugel zu schieben und erstmal was Ruhigeres zu kaufen und dann später erst zu den Fancy Fix- und Flip-Projekten zu wechseln, die dann kurzfristig Geld verdienen, vermeintlich. Also da ist, glaube ich, die Geduld wichtiger als der Aktionismus, gleich gerade am Anfang, wenn es losgeht mit Immobilien.
Irgendwas ist immer, den Freelunch, den gibt es da halt generell nicht. Deswegen sollte man sich auch nicht abschrecken lassen, finde ich auch noch ganz wichtig, immer dazu zu sagen, lieber anfangen mit ein paar Ecken. Aber sehe ich genauso wie du, man muss ja nicht das schwierigste Projekt direkt am Anfang wagen. Das ist in der Regel keine gute Idee. Dann kommen dann zu viele Learnings auf einmal und der Cashflow wird dann oft schlecht.
Das ist schön formuliert mit den Learnings. Ich glaube, aus den Learnings werden dann eher Psychosen, weil das dann zu viel wird und dann ist es manchmal überfordernd. Ich glaube, da ist es sinnvoller, wenn man eins nach dem anderen lernt. Oh, ein Waschbecken ist abgebrochen. Okay, das ist eigentlich nicht so schlimm. Oh, die Türe ist kaputt. Okay, das ist eigentlich nicht so schlimm. Oh, ein Wasserschaden. Ja, okay, es war nur eine ranzige Silikonfuge, die einfach zu alt war vom Eigentümer eins drüber. Und diese Themen so Step by Step zu lernen, ist, glaube ich, hilfreich. Als alles auf einmal, wie gerade von dir beschrieben, ja.
Ja, deshalb die Probleme direkt schon mitkaufen beim ersten Immobilienkauf, sehe ich genauso wie du, die werden nämlich von alleine kommen. Ich bin auch gerade wieder in Renovierungsmaßnahmen drin und die Problemchen, die kommen dann von ganz alleine. Wenn man die direkt schon alles sieht beim Kauf, dann ist es in der Summe vielleicht auch dann zu viel. Weitere Frage, was sind die wichtigsten Kriterien, die deiner Meinung nach eine Immobilie als Kapitalanlage erfüllen muss?
Ja, also die Frage ist ja sehr spezifisch, wenn der Steller der Frage das auch so meint, wie er es schreibt. Eine Kapitalanlageimmobilie ist für mich eine Immobilie, die ich kaufe, die schon vermietet ist, die ich im Idealfall von einem Kapitalanlagenvertrieb kaufe, der fähig ist, die in einer guten Lage gekauft, entwickelt und ready gemacht hat, sodass ich quasi mich da hinsetzen kann und die mit einer im Regelfall überschaubaren Rendite einfach bewirtschaften kann, sodass ich sagen kann, cool, das Ding stelle ich mir ins Portfolio. Vielleicht ist es nach ein paar Jahren Cashflow positiv, das muss sie gar nicht am Anfang sein. Meiner Meinung nach, vor allem nicht bei den ersten zwei, drei Immobilien, ist es nicht so mega tragisch, wenn man da reinkommt und das erstmal auf dem Level betreibt. Und nach 10 Jahren kann ich sie entweder verkaufen oder habe einen coolen zusätzlichen Cashflow. Je nachdem, wo das Ding eben ist. Und das ist mal für mich immer eine große Unterscheidung, wo möchte ich hin, und für mich gibt es genau zwei Richtungen, es gibt den aktiven und es gibt den passiven Investor, und je nachdem, in welche Richtung ich mich entwickeln möchte, kann ich dann einfach sagen, hey, ich möchte eher der passive Investor sein, dann ist es für mich gut, wenn ich quasi über Kapitalanlagen und so weiter arbeite. Wenn ich ein aktiver Investor sein möchte, dann muss ich mich da ein bisschen tiefer reinhängen, aber ich kann das nicht so ganz pauschal beantworten. Wenn ich ein Objekt anschaue, dann muss ich natürlich drauf schauen, dass ich irgendwie sinnvollen Deal kauf. Das muss irgendwie rund sein. Das heißt, es gibt so ein paar Indikatoren. Wenn ich zum Beispiel von außen schaue, dann kann ich sagen, der Garten und das Treppenhaus ist super gepflegt. Das Müllhaus ist super gepflegt. Die Kelleranlagen sind aufgeräumt und gepflegt. Dann habe ich ein ganz gutes Bild vom Gebäude und von der, wie soll ich sagen, der Ökonomie, die da drin stattfindet. Wenn ich jetzt die Wohnung an sich anschaue, dann ist natürlich immer ein kritischer Faktor Bad, Küche, Oberflächen. Es sind Kleinigkeiten, die manchmal schlimm aussehen können. Schalter, Rollladenbänder, die aber gar kein großer finanzieller Aufwand sind, und auf einmal sieht die Wohnung wieder schön aus. Also das sind so Sachen, die ich checken müsste. Ich brauche in einer aktuellen Zeit wie jetzt, muss ich wissen, was mit dem Energieausweis ist, wo der ist, wo der hinentwickelbar ist, und wenn das Haus in einem schlechten energetischen Zustand ist, wie ist da das Konzept, um das in einen sinnvollen energetischen Zustand zu entwickeln? Je nachdem, wie unsere Bundestagswahl ausgeht, hat es einen größeren oder einen kleineren Einfluss mittelfristig, aber langfristig wird es immer einen großen Einfluss haben. Objekte mit weniger Nebenkosten werden wertvoller und Objekte mit weniger Nebenkosten lassen sich auch besser vermieten, was natürlich auch ganz cool ist.
Ja, das Thema mit der Wahl ist allgegenwärtig. Du bist quasi zwischen zwei Politpromis, da ist das natürlich aktuell unser Thema, aber man kann es auch als Immobilieninvestor einfach nicht vermeiden. Wenn da Vorgaben kommen, muss man sich eben auch ein bisschen danach richten. Ich möchte auch noch dein Beispiel aufgreifen mit den Lichtschaltern. Habe ich auch aktuell ein Erlebnis gehabt, wie unfassbar der Unterschied sein kann, alleine so 70er-Jahre-Lichtschalter gegen ganz normale Weise auszutauschen. Und auf einmal denkst du, ja, das sieht doch schon deutlich besser aus. Und der Kapitalansatz ist ultra gering.
Ja, wirklich. Das ist eine der wenigen Mittel, die man sehr leicht machen kann. Was ein bisschen teurer und ein bisschen aufwendiger ist, aber auch viel aufmacht, sind dann so Bodenleisten. Ich kann ja natürlich auch hergehen und sagen, hey, in der Küche ist der Fliesenspiegel mega hässlich. Ich muss ihn nicht per se rausreißen. Ich kann entweder drüber fliesen oder das Ding folieren oder auch lackieren. Es gibt Varianten, die sehen so cool aus, da merkt man gar nicht, dass es altes Zeug ist. Gleiches gilt auch für die Küche. Also ich kann, glaube ich, wenn ich mir die Zeit nehme und auch die Zeit noch habe und meine Opportunitätskosten noch nicht so hoch sind, weil ich einfach noch nicht so weit bin im Immo-Game, kann ich das super viel sehr effizient machen und aus einem bisschen hässlichen Endline ein eher schönes Endline machen.
Und ansonsten auf die Frage eben mit den Handwerkerkenntnissen, dann entweder, wenn man selbst nicht kann, das Netzwerk am besten aufbauen, langsam und stetig, denn irgendwann muss man eh ran. Ne? Irgendwann braucht man jemanden, entweder muss man selbst können oder man braucht eben jemanden, der es gut kann, der es besser kann im Optimalfall. Und dann, denke ich, muss man da irgendwann damit beginnen, also ganz ohne jemanden, der deinen Plan hat, wird es nicht gehen oder zumindest nicht gut gehen.
Ja, denke ich auch. Also ich sag mal so, ich empfehle immer das gleiche Buch, Who Not How. Das beschreibt, dass es für alles jemanden gibt, der was kann, was ich selber nicht kann. Man sollte sich nie die Frage stellen, wie geht's, sondern wer kann's. Das wird beim Aufbau des mobilen Portfolios immer wieder der Fall sein. Und es wird auch so spezifisch teilweise, dass man vor Themen steht, die man gar nicht rafft. Und wo auch 6 Experten erstmal ran müssen, bis man den Haarriss in der Dachrinne 3 Stockwerke drüber findet im Nachbargebäude, die meinen Wasserschaden 2 Stockwerke weiter unten rechts verursacht. Hatten wir mal, haben wir über ein Jahr gebraucht, bis wir gefunden haben, wo das Problem herkam. Und vor dem Hintergrund ist es gut, die Basics zu können. Es ist aber auch gut, die notwendige Ehrfurcht davor zu haben und zu sagen, hey, ich kaufe mir jetzt zum Beispiel mein erstes Mehrfamilienhaus. Da sind 14 Wohnungen drin. Im Keller sind irgendwelche komischen Risse. Ich nehme mal einen Statiker mit. Ich nehme 500 Euro in die Hand und oder 1.000 oder auch 5.000 und verhindere potenziell ein größeres Thema.
Ja, und vielleicht zur Einordnung für alle, die noch am Anfang stehen. Das 14-Parteien-Haus mit Haares war nicht das, was eben mit dem einfachen Einstieg gemeint war, sondern wenn man schon ein bisschen im Game drin ist und da schon ein paar Wohnungen oder Mehrfamilienhäuser mit weniger Einheiten, denke ich, auf der Karte stehen hat.
Richtig, aber wir dürfen uns ja nicht zu sehr nach unten referenzieren. Und ja. Jeder, der mal 2, 3 Wohnungen gekauft hat, vielleicht auch 5, der weiß, wie das Game läuft und der kann dann auch mal den nächsten Step wagen und eins nach oben jumpen.
Mit den sinkenden Zinsen ist in den letzten 12 Monaten auch das Thema Immobilien in der Community wieder deutlich in den Vordergrund gerückt. Ein anderes Thema, was zuletzt auch wieder stärker im Vordergrund steht, ist das Thema Kryptowährungen. Befeuert natürlich vor allem durch Donald Trumps nächste Amtszeit. Und weil das Thema bei euch so beliebt ist, möchte ich euch da ganz kurz auf die aktuelle Aktion unseres Partners Bitpanda aufmerksam machen. Da gibt es speziell für uns Social Media Partner eine Sonderaktion, bei der ihr als Neukunde 500.000 Meilen Shiba Inu Coin erhaltet. Wir arbeiten mit Bitpanda schon länger, weil die BaFin lizenziert sind und mit über 500 Coins auch eine extrem große Auswahl haben und reagieren auch immer auf neueste Trends, wie jetzt zum Beispiel den neuen Trump Coin, der war da auch noch kurzer Zeit handelbar. Den Link zur Aktion mit allen Bedingungen findet ihr in den Shownotes, genauso wie natürlich auch alle anderen wichtigen Links zu unserem heutigen Gast. Ja, ich versuche immer bei dem Podcast am Anfang die Anfänger mitzunehmen. Mhm. Und dann können die schon ein bisschen länger dabei sind, die hören dann mit einem Ohr zu und irgendwann merken sie, ah, Moment, jetzt kommen hier meine Themen dran. Deshalb, dass aber am Anfang.
Peak dann gewesen.
Genau, am Anfang keiner überfordert wird, weil es hier direkt um ganz spezielle Themen geht. Genau. Als gutes Anschlussthema, du hast eben schon das Stichwort Steuern genannt, ist eine Frage. Welche steuerlichen Vorteile können Immobilieninvestoren in Deutschland nutzen, um ihre Rendite zu steigern? Und ich finde das Thema Steuern so ultra wichtig, weil auch für viele Leute, die wir haben, ich bin auch so einer, die aus der Aktienwelt eigentlich kommen, die aber irgendwann merken, okay, im Immobilienbereich gibt es diverse Nachteile gegenüber den Aktien, aber dieser unglaublich große Vorteil, Steuern mit verschiedenen Punkten, den habe ich einfach in der Aktienwelt so nicht. Und über den kommen sie überhaupt erst rein. Deshalb finde ich, sollte man das Thema immer wieder aufgreifen. Was sind so deine Big Points?
Also grundsätzlich mal Aktien, Immobilien. Ich werde auch immer zu Vergleichen hingezogen und ich finde, es lässt sich schlichtweg nicht vergleichen, weil das eine ist passiv und das andere ist es, bis ich eine gewisse Struktur gebaut habe, definitiv nicht. Und auch dann ist es nie ganz passiv. Es ist eher ein operatives Business, das ich managen muss. Aber steuerlich geht natürlich viel. Also grundsätzlich wollen die Leute immer Steuern sparen. Sie verkennen aber, dass sie einen Asset kaufen, der Geld produziert. Das heißt, sie werden mit der Immobilie mehr Steuern zahlen als vorher. Sie haben aber Möglichkeiten, in dem Investment an sich die Steuern zu reduzieren. Also wir reden ja nicht von Steuern sparen eigentlich in der Realität, sondern von Steuern reduzieren, außer ich mache das sehr smart. Angefangen ist es natürlich mit der Immobilie an sich. Wenn ich jetzt als klassischer Kapitalanleger, ich hatte einen guten Job in einem Angestelltenverhältnis und kaufe mir eine Bude, die ist, keine Ahnung, gleich Cashflow negativ, macht 100 Euro minus im Monat. ist eigentlich gar kein Minus, weil mit der Tilgung baue ich Vermögen auf. Das heißt, es ist eigentlich ein Sparplan. Ich glaube, da ist ein Perspektivenwechsel sehr hilfreich, wenn ich mir da vorstelle, hey, ich spare nicht 150 Euro in einen gammeligen Bausparvertrag, der eh nicht funktioniert, oder eine Lebensversicherung oder ein Sparbuch oder eins dieser furchtbaren Zinsprodukte, dann spare ich lieber 150 Euro rückwärts sparen, nennen das auch manche, in mein Darlehen. Und das Darlehen, was die Zinsen da produziert, die ich zahlen muss, die kann ich wenigstens von der Steuer absetzen. Das ist mal der erste Punkt. Ich glaube, es geht dann direkt weiter. Ich produziere Kosten mit so einer Immobilie. Teile davon kann ich schlau absetzen. Jetzt gerade, wenn es darum geht, wir haben gerade über Handwerker gesprochen, um die Renovierung oder Sanierung von Objekten, ist es so, dass wenn ich ein Objekt kaufe, das ist Zustand 2010 und jetzt geht irgendwas kaputt und ich ersetze das, ohne es zu verbessern, dann kann ich das sofort vollständig von der Steuer absetzen. Jetzt kann ich das natürlich auch sehr smart machen, dass ich sage, hey, ich habe im Jahr ein zu versteuerndes Einkommen von 50.000 Euro und jedes Jahr sorge ich irgendwie dafür, dass ich Erhaltungsaufwendungen habe, die irgendwie 5, 15, 20.000 Euro sind in meinem Immobilienportfolio und reduziere damit meine Steuerlast, auch in meinem regulären Einkommen, was ganz cool ist. Was wichtig ist, es darf dann keine Modernisierung sein, weil in dem Moment, wo ich was besser mache, muss ich es wieder über die 50 Jahre abschreiben. So, das ist nochmal ein großer Hebel. Direkt, wenn ich gekauft habe, kann ich auch Steuern geltend machen, beziehungsweise Kosten, Ausgaben. Ich kann 15% vom Gebäudeanteil als Sanierungskosten sofort abschreiben. Da muss man aufpassen. Es geht um die Netto-Sanierungskosten, die Nebenkosten vom hier Einkaufskosten und so weiter, die spielen da auch eine Rolle. Würde ich im Regelfall mit dem Steuerberater einmal checken, weil 1 Euro drüber bedeutet 50 Jahre abschreiben und nicht doch sofort aus der Steuer rausziehen. Das ist ein kritisches Thema, heißt 15%-Grenze ist ein gutes Triggerwort. ChatGPT kann es einem auch sehr gut erklären, was man da machen muss. Meistens weiß ChatGPT besser als die Steuerberater. Dann, wenn ich das Ding gekauft habe, dann kann ich es abschreiben. Bedeutet, abschreiben ist, ich nutze das Ding ab und nach 50 Jahren ist es quasi nicht mehr benutzbar. So denkt der Gesetzgeber. Bedeutet, ich kann 2% vom Gebäudeanteil jährlich abschreiben. Haus gekauft für 100.000, 80.000 davon macht das Haus aus. Dann kann ich von 2% von diesen 80.000 eben abschreiben, also 1.600 im Jahr. Wenn ich jetzt feststelle, dass mein Haus eigentlich nicht mehr so lange hält, weil es nicht mehr in so einem guten Zustand ist, dann kann ich diese Abschreibung bzw. die Restnutzungsdauer, von der da immer gesprochen wird, auch reduzieren. Das ist ein sehr gutes Tool, weil bei fast allen Gebäuden ist die Restnutzungsdauer faktisch niedriger. Und dadurch kann ich mir meine Abschreibung erhöhen. Abschreibung höher bedeutet weniger Steuern zahlen, weil ich mehr Kosten habe. Gleichzeitig bedeutet weniger Steuern mehr Liquidität. Und das ist dann die direkte Antwort auf deine Frage. So kann ich quasi meine Rendite erhöhen, dadurch, dass ich quasi die Abschreibung erhöhe. Ist eine von mehreren Möglichkeiten. Wenn ich jetzt das Objekt habe, ist natürlich der größte Steuerhebel, den ich haben kann, wenn ich es nach 10 Jahren steuerfrei verkaufe. Das geht auch kürzer. Es wird oft von diesen 3 Jahren gesprochen. Die gibt es nicht, wenn ich selber drin wohne. Wenn ich selber drin wohne, kann ich heute einziehen und morgen ausziehen, wenn ich vom Finanzamt begründen kann, warum das so ist. Im Regelfall macht es nicht so super viel Sinn, weil ich will es verkaufen, weil es eine Wertentwicklung gemacht hat. Und die Wertentwicklung mache ich nicht innerhalb von 2 Tagen. Es kann halt sein, da gibt es verschiedene Strategien dazu, aber eine Strategie könnte auch sein, wenn ich auch ein bisschen Angst habe vor dem Thema. Ich würde es nicht super dringend empfehlen, aber es kann eine Strategie sein. Ich kaufe halt das für mich selber. 3, 4, 5 Jahre später merke ich, hey, ich kann mir jetzt ein bisschen mehr leisten. Man verkauft die erste Bude und realisiert dann mal die ersten paar Zehntausende oder auch vielleicht Hunderttausende an steuerfreier Kohle und schiebt es dann eben ins nächste Projekt rein. Oder ich beleihe das Ganze nach. Dann kommen wir ganz, ganz nah zu Rich Dad Poor Dad und Robert Kiyosaki.
Ganz, ganz wilder Ritt durch die wichtigen Steuertipps. Aber Das Stichwort ChatGPT finde ich auch mega genial. Wir arbeiten jetzt auch seit Wochen, ich sende es mal intensiver damit, und die Möglichkeiten sind wirklich unendlich. Und gerade auch, wie du sagst, man kann ja da schön ein Stichwort reinwerfen, egal welches von den Steuerthemen jetzt, die wir da hatten, die alle zusammen als Mega-Hebel natürlich wirken. Du kannst eins davon, du sagst, okay, 15% habe ich nicht verstanden. Wie war das jetzt nochmal? Gibst du ein, bekommst direkt Möglichkeiten, kannst dann direkt nachfragen, wenn du denkst, den Punkt habe ich nicht verstanden. Oder wie ist das jetzt? Oder ist das jetzt eine Modernisierung? Oder wo ist jetzt die Grenze? Wie kann das jetzt sein? Das ist schon ultra gut. Mein Kumpel Olli, der es mit mir zusammen macht, Cashcock, der hat vor kurzem noch gesagt, das sind die für ChatGPT Premium das best investierte Geld wirklich, was man da reinlegen kann. Das ist wirklich krass.
Ja, ja, Tatsächlich. Ist sehr hilfreich. Also wir challengen auch unsere Anwälte und so damit. Kaufverträge, Darlehensverträge, all diese Sachen. Du kannst ja auch, wenn du jetzt langsam ChatGPT Pro-User wirst, also ich kann es dir nur jedem empfehlen, auch wenn Leute denken, sie sind jetzt zu alt, um was Neues zu lernen, es wird Zeit, weil das wird nicht an uns vorbeigehen. Kannst du auch einfach deinen Vertrag fotografieren, du musst ja nicht mal abschreiben. Ich kann beim Notar meinen Tag Vertrag fotografieren, hab den vorher nie gelesen, keine Empfehlung, soll aber vorkommen. Und währenddessen sagt mir ChatGPT, hey, Passus 9, Paragraph 9 Absatz 2, aufpassen, die Regelung ist nachteilhaft für dich.
Ja, also es soll ja Menschen geben, es war aktuell in der Presse, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber die meisten werden es gehört haben, wo Menschen bei Immobilien viel Geld verloren haben, die irgendwie ihre Verträge nicht geprüft haben. Dann gab es ja große Recherchen von renommierten Blättern und die hätte die 20 Euro ChatGPT oder 22, ich weiß gar nicht, wo wir aktuell stehen, die wären, glaube ich, dadurch gerettet worden. Da hätte, glaube ich, ChatGPT Alarm geschlagen, dass das so nicht sein soll.
Ja, es ist ein hilfreiches Tool. Ich glaube auch als Immobilieninvestor allgemein geil, weil also ich glaube, es wird unterschätzt und es hilft ja auch manchmal nur einen Hinweis zu kriegen und wenn ich gerade nicht raff, was los ist, dann mache ich halt ein Foto davon und sage, hey ChatGPT Bruder, sag mir mal, ob, keine Ahnung, die Heizung hier richtig verbaut ist, das sieht irgendwie komisch aus und dann sagt er, ja, sieht komisch aus, du könntest bla 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 und hast du erstmal drei Alternativen, was du da nochmal nachfragen kannst und wenn du das dann den Makler oder den Immobilienzeiger fragst, dann kann schon sein, dass hier und da auch mal was rauskommt. Also bei uns ist das ein fest integriertes Tool. Wir haben auch eigene Software, die auf ChatGPT quasi per API zugreift und uns damit versorgt.
Ja, wir nutzen es auch für diverse andere Sachen. Wie du sagst, Verträge, ne? Einfach was eingefügt, optimier mir das, mach mir Vorschläge, dann mach deinen Vorschlag, dann sagst du, hey, der Punkt passt nicht, da brauche ich was anderes, dann formulier das nochmal um. Oder auch Riesentexte von die Du in die Sie-Form, solche Sachen mit einem Knopfdruck, eine Sekunde, was man früher alles händisch gemacht hat. Oder ja, Bilder auch, mega Stichwort, natürlich bei Immos, aber auch sonst, also auch wenn wir vom Immo-Thema weggehen, es ist wirklich unglaublich. Und ich lerne quasi alle zwei, drei Tage irgendwie noch was Neues, Cooles, was jetzt dank ChatGPT auch einfacher geht.
So ist es. Das ist ein Megatool.
Gut, dann haben wir den Tipp auf jeden Fall abgearbeitet. Weitere Frage, die sich noch nicht mit ChatGPT leicht lösen lässt, ist, wie findest du Immobilien, die unter Marktwert angeboten werden?
Geil, finde ich die. Ich weiß, so war es nicht gemeint. Ja, also wie finde ich die? Das ist, darüber könnte ich stundenlang mich aufregen. Jeder sucht die Off-Market, Cashflow-positive Immobilie, die unter Marktwert verkauft wird, die irgendwie in einer guten Lage ist, in einem guten Zustand. Und es ist immer ein bisschen so, ich habe die Person, die das macht, hat es einfach nicht gerafft. Weil es geht nicht darum, den geilsten Deal zu machen, sondern es geht darum, gute Deals zu machen und davon viele. Weil die Person, die genau den Deal sucht, die wird 10 Jahre warten und nichts finden. In diesen 10 Jahren habe ich wieder 100 Einheiten, also hoffentlich nicht nur 100. Aber in normalen Größenordnung gesprochen, habe ich wieder 10 Wohnungen gekauft, vielleicht eine pro Jahr. Habe mir schon 1-2 Millionen Vermögen aufgebaut und der andere wartet noch auf seinen einen geilen Deal, den er dann off-market kauft. Bis dahin bin ich davongezogen. Also ich sag mal so, bei mir hat es, glaube ich, 8 oder 10 Wohnungen gedauert, bis ich die erste Off-Market-Wohnung in die Hände gekriegt habe. Die war dann anstatt 800.000, 400.000, also fetter Preisnachlass. Aber hätte ich die als erste gekauft, hätte ich sie mir nicht leisten können, weil ich noch nicht genug Kohle gemacht hätte mit den anderen Objekten. Das heißt also, ich glaube, es ist sinnvoll, mit was anzufangen, was gut ist, was funktioniert, was sich für mich rechnet in meiner Situation, je nachdem, wo ich sein möchte, aktiver oder passiver Investor. Ich unterscheide da ziemlich straight. Und dann kaufe ich das Ding. Und dann läuft es vor sich hin. Weil der meiste Fall des Immobilieninvestments ist ja, ich kaufe das und behalte es langfristig. Und dann kann es sich zwischendurch auch mal schlechter entwickeln und der Markt kann zusammenbrechen und alles kann ganz furchtbar sein, so wie die letzten Jahre. By the way, die beste Einkaufszeit, die es je gab, zumindest in meinem Immobilienleben. Und dann ist es ein paar Jahre später wieder okay. Ja. Und die Mieten machen sowieso keine Probleme in dem Zusammenhang, weil die sich nicht so schnell anpassen. Vor allem nicht gerade eben, weil wir seit 4 Jahren eigentlich nicht bauen. 3-4 Jahren. Und es ist keine Besserung in Sicht. Das ist relativ einfach marktwirtschaftlich. Wenn es weniger angeboten wird, dann wird der Preis für das, was da ist, höher. Für alle, die Bestandsobjekte haben, eigentlich eine ganz nette Situation.
Da kann ich noch 2 Sachen anfügen. Eben hast du gesagt, den Vergleich im Aktienmarkt, den magst du nicht so, da findest du es schwierig, aber in dem Fall, finde ich, merkt man ja Personen, die auf beides irgendwie gleich reagieren, die das Immobilienthema vor sich herschieben, weil es das perfekte Objekt nicht gibt, und die irgendwie seit Jahren auf den Crash im Aktienmarkt warten, auf gute Kaufkurse, die gibt es auch da, und die sitzen in beiden Fällen am Seitenrand und warten und warten und warten, und am Ende des Tages haben sie jahrelang gewartet und dann Rendite ohne Ende verspielt. Deshalb auf die perfekte Gelegenheit zu warten, keine gute Idee, dann lieber mehrere gute Gelegenheiten, die nicht 100% perfekt sind, wahrnehmen und dann lieber einmal mehr loslegen.
So ist es.
Und das Zweite, um das ChatGPT-Thema abzurunden, ich habe in Vorbereitung zum Podcast gebe ich manchmal noch dann am Ende ein, ChatGPT, das und das ist die Podcast-Aufnahme, hast du noch ein paar interessante Fragen für mich? Und die Frage hier mit Immobilien und der Marktwert, die war jetzt von ChatGPT, und da hat ChatGPT dazu geschrieben, das sollte eine Frage sein, die hohe Aufmerksamkeit erzeugt. Also ganz, ganz lustig. Das war aber auch eine der einzigen Fragen, die ich dann daraus genommen habe, weil wir hatten ziemlich viele User-Fragen. Und eine andere User-Frage, die wir hatten, die ich auch ziemlich cool finde, die ist schon ein bisschen spezifischer, jetzt wird es langsam ein bisschen spezieller. Auf welche Details oder Vorgaben muss geachtet werden, wenn man Mieteinnahmen aus ein minderjähriges Kind übertragen möchte?
Tja, das kann ich relativ schnell beantworten, keine Ahnung.
Gut, es ist auch eine gute Antwort, aber vielleicht noch, um zu erklären, warum man überhaupt auf die Idee kommt, es geht natürlich ja auch um Steuerersparnisse, das Kind hat noch kein Einkommen, wird trotzdem vom Gesetz eben so behandelt wie andere auch, mit Freibeträgen und so weiter, deshalb gibt es da solche Überlegungen, egal was Zinsen angeht, was Mieten angeht und so weiter.
Aber ich kann da was Allgemeines drauf antworten, also ich kenne das von vielen Leuten, die dann ja auch mal ihre Kinder in der Gesellschaft drin haben, weil die ja gewisse Ausschüttungsgrenzen haben, gerade wenn es Personengesellschaften sind, GmbH, KKG oder sowas oder GbRs, weil die dann Teil des Gewinns auf die Kinder ausschütten und es da steuerfrei ist. Ich sag mal so, wenn ich vorhabe, in Immobilien zu investieren und das auch in einer gewissen Größenordnung machen will, dann hält es mich eher auf, wenn ich so Mikrooptimierungen mache. Ich glaube, da sollte ich eher so die 80% Sachen machen, die 20% meines Aufwands benötigen, so Pareto-mäßig, und nicht die kleinsten Details dann machen. Wenn ich Bock habe, das auf meine Kinder zu übertragen, dann lasse ich gleich mein Kind das Ding kaufen und kaufe es mir gar nicht erst selber, dann habe ich den Heckmeck nicht. Das funktioniert auch und ist, glaube ich, dann eher der bessere Weg. Was man aber nicht vergessen sollte, in dem Moment, wo ich es auf mein Kind übertrage, kann ich vielleicht die Grundschuld davon nicht mehr nutzen, weil es meinem Kind gehört. Also ich kann da nicht einfach sagen, hey, ich nehme das jetzt als Haftungsmaße fürs Nächste, weil eventuell kann mein vierjähriges Kind die Grundschuld Freistellungserklärung noch gar nicht unterschreiben. Und da muss es einen Vormund vom Familiengericht machen. Und ich habe da schon verschiedene Fälle gesehen. Also bei diesen Strukturierungen heißt es mal, sich gescheit Gedanken machen vorher und das mit Vorsicht genießen. Aber grundsätzlich denke ich, ist es sinnvoll, wenn man vorhat, ein paar Dinger zu kaufen, dann kann man auch mal ein, zwei Wohnungen auf sein Kind einfach kaufen. Dann erspart man sich auch gleich den Hässel mit der Vererbung dahinterher. Und das Kind kann einem ja auch Taschengeld zahlen, ist ja auch okay. Ist auch geil, dann lässt man sich quasi von seinem Kind aushalten. Das finde ich eigentlich auch eine gute Vorstellung. War ja früher auch so gedacht, deswegen gab es ja auch früher viele Kinder.
Ja, auch eine nette Betrachtungsweise. Andere Geschichte auch, wo es um Steuerersparnisse geht in der Familie. Und da würde ich sagen, geht es weniger um Mikrothemen, da geht es dann eher schon um die großen Räder, die man da drehen kann, ist die E-Gartenschaukel. Und da wollten User wissen, also E-Gartenschaukel für alle zur Erklärung, wir haben es eben schon angesprochen, die 10-Jahres-Frist oder in den meisten Fällen die 10-Jahres-Frist, nach der das Objekt dann steuerfrei ist, kann man dann ja auch seinem E-Partner verkaufen. Gibt es auch Urteile dazu, soweit ich weiß, sind die auch noch aktuell, dass das zulässig ist. Und dann kann man natürlich den Wert des Objektes auch neu ansetzen, kann entsprechend dann mehr abschreiben und auch andere Vorteile nutzen. Und da ist jetzt die User-Frage, hast du das schon selbst erfolgreich durchgeführt oder Leute, die mit dir kooperieren oder eng verbunden sind, dass du das gesehen hast, ob das auch einwandfrei funktioniert oder gab es da Probleme vielleicht? Vielleicht kannst du da mal was zu sagen.
Ich bin noch nicht verheiratet, nur verlobt, deswegen ich habe es noch nicht durchgeführt. Bei mir sind die Immobilien auch nicht mehr im Privateigentum, sondern nur noch in Gesellschaften. Das heißt, ich werde es auch nicht durchführen, voraussichtlich. Aber sag niemals nie. Ich habe schon häufig gesehen, es gibt da noch ein bisschen Nachoptimierungen, wo man das Ganze dann so richtig geil gestaltet hinsichtlich dessen, dass ich sage, hey, ich verkaufe, also wir zwei sind jetzt verheiratet, Lukas, ich verkaufe dir meine Wohnung und mache das mit einem Verkäuferdarlehen. Das heißt, du gehst gar nicht zur Bank, sondern du gibst mir das Geld ratierlich aus den Zinseinnahmen und das verzinse ich dir aber noch, das Verkäuferdarlehen. Das bedeutet, ich habe nur 25% Steuer, weil ich habe Zinseinnahmen von dir. Und du kannst es aber voll gegen deine Einnahmen rechnen. Und da du ja dann reich bist, weil du das teure Objekt kaufen kannst, hast du ja dann schon 45%. Das heißt, bei dir schlägt sich die Belastung höher zu Buche quasi. Und hast du ein schönes Setup. Und ich habe paar Jahre steuerfreies Einkommen, eben so lange, wie das dauert, bis du mir mein Darlehen zurückzahlst. Genau, das ist so die einzige Ergänzung, die ich dazu bringen kann. Sonst hast du es ja eh schon perfekt erklärt.
Genau, also du kennst jetzt keinen praktischen Fall, wo es da mal irgendwelche Probleme gab mit Finanzamt oder so, dass die dann gesagt haben, hey, das können wir so nicht machen oder sonst irgendwas noch.
Ich könnte mir vorstellen, dass Probleme entstehen, wenn einfach die Fremdvergleichsüblichkeit gerissen wird. Also wenn ich jetzt eine Wohnung für 100.000 habe und ich verkaufe die dir für 1 Million, dann könnte es sein, oder ich verkaufe dir die Wohnung für 100 €, dass das Finanzamt mal sagt, was ist denn da los?
Ja, wie bei der Aufteilung Grund und Boden muss man da einfach ein bisschen das Maß behalten und kann nicht beliebig abweichen, sondern ein bisschen, die Mischung macht's und nicht übertreiben. Dann gibt's auch keinen Ärger.
Bei der Aufteilung für Grund und Boden gibt's die Tabellen. Die kann man beim Finanzministerium irgendwo online einsehen. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißen. BMZ-Tabellen, glaube ich. Da sieht man, wie das mit den Aufteilungen funktioniert und wie es auch anerkannt ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wenn man das nicht macht, dann hat man nachher auch mit der Abschreibung Probleme und auch mit den Sanierungskosten und so der 15%-Regel. Das ist ein kleiner Tipp am Rande. Immer die Aufteilung Grund und Boden in Kaufvertrag mit rein. Sonst gibt es nachher Stress. Und Streit, weil das Finanzamt will natürlich weniger Gebäude und mehr Boden. Und du willst mehr Boden, mehr Gebäude und weniger Boden, so rum.
Ja, das habe ich beim ersten Mal auch verkackt, das im Kaufvertrag reinzuschreiben. Aber da sind wir nochmal bei, lieber nicht perfekt starten und dafür überhaupt starten.
Eben. Ne? Und ich habe die letzte Wohnung, die ich gekauft habe, da habe ich 4 Jahre mit dem Typen diskutiert und das war dann nicht mehr für ihn möglich, das geistig zu verarbeiten, habe ich es einfach auch gelassen, weil ich wollte es dann haben und es war off-market und es war weit unter Preis. Dann habe ich gesagt, ist mir jetzt auch egal, ich nehme es jetzt einfach so mit.
Ja, okay, also er wollte das nicht reinschreiben, du wolltest reinschreiben und daran ist gescheitert. Also wäre es gescheitert, theoretisch.
Wir hatten super viele Sachen schon und es ging immer hin und her und es war echt, irgendwann, der war auch sehr alt, irgendwann ging es nicht mehr, der war einfach geistig nicht mehr in der Lage, sich da jetzt auf nochmal was Neues einzulassen und jo, hat der Harry Potter Pech gehabt.
Okay, verstehe. Du hast es ja eben auch schon kurz angesprochen, du hast deine Immobilien in Gesellschaften und nicht mehr im Privatvermögen, vielleicht kannst du da mal einen kurzen Abriss geben, wie kam es dazu, wie hast du das aufgeteilt, was du da preisgeben möchtest?
Ich habe die ersten 8 Wohnungen so gekauft, privat, da war mir das Konzept der GmbH und Holding durchaus bekannt, aber Privatimmobilien haben und nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen, ist natürlich auch ein cooler Hack oder privat allgemein die Objekte zu haben, weil einfach diese steuerlichen Dinger nur privat funktionieren richtig gut. Auf der anderen Seite ist es so, dass es je nach Projektgattung manchmal sinnvoll ist, Projekte auch in der GmbH zu haben. Meistens ist die Differenzierung relativ einfach. Ich bleibe jetzt mal nur im Bestandsgame. Wenn ich was habe, was eine starke Wertentwicklung hat, keine Ahnung, Mitte München, dann sollte ich das eher privat halten, weil die steuerfreie Veräußerung führt dann natürlich zu einem enormen Nettovermögenszuwachs. Wenn ich was habe, was einen hohen Cashflow hat, dann ist das gerne in der Holding aufgehoben, weil die Vermögensverwaltung der Holding den Vorteil hat, dass sie keine Gewerbesteuer, nur Körperschaftssteuer zahlt. Das heißt irgendwo 15%. Und ob ich 45% auf meine Gewinne oder 15 Zahl ist natürlich ein großer Unterschied. Und dann habe ich einen internen Zinsfuß, der sich in der GmbH sehr schnell entwickelt, vorausgesetzt, ich bin nicht angewiesen auf die Gelder, die da drin entstehen und lasse die in aller Ruhe da drin sich entwickeln. Das ist mal so ein bisschen der Disclaimer. Und ich glaube, relativ wichtig ist auch, dass ich einfach da an einen Punkt komme, wo ich mal so 50, 60, 70.000 Mieteinnahmen generiere. Also ich brauche jetzt keine GmbH gründen, wenn ich jetzt eine Wohnung habe. Ich glaube, der übliche Weg ist entweder, ich habe einen größeren Kapitalbetrag und kaufe direkt ein Mehrfamilienhaus oder ein paar Einheiten in der GmbH. Oder ich habe eine Menge Objekte gekauft und komme jetzt langsam auf ein Level, wo ich mal was Größeres kaufen will. Und das kaufe ich dann in der GmbH, weil aus vorhergenannten Gründen oder das irgendwie sinnvoll ist, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich glaube, da gehört ein bisschen mehr dazu und da ist auch immer hilfreich, einen Steuerberater zu haben. Meine Erfahrung ist, dass die meisten Steuerberater nicht so richtig Plan haben von den Themen. Oder auch manchmal keinen Bock haben auf die Gestaltung, die damit einhergeht. Und deswegen ist es schon auch hilfreich, das Internet dazu befragen, weil das schon auch alle Antworten liefert. Manchmal ein bisschen übertrieben, man muss aufpassen. Der ein oder andere Steuerberater clickbaitet auch gerne mal mit krassen Modellen. Aber im Großen und Ganzen gibt es viele gute Modelle. Man muss bloß das Ganze sinnvolle für sich finden. Und innerhalb der GmbH ist es ja auch so, ich kann nach 6 Jahren ein Projekt auch verkaufen und das Geld reinvestieren, das ist dann auch steuerfrei.
Steuerberater ist super, Internet ist super, aber das Thema Steuern, das muss man einfach, wenn man selbst der Investor ist, bis zu einem gewissen Grad muss man das selbst auf der Kette haben, um gewisse Sachen zu verstehen und auch lenken zu können und managen zu können und auch in Strategieentscheidungen mit einfließen lassen zu können, meiner Meinung nach. Und ja, alle großen Jungs, die ich kenne, die big im Immobilien-Game drin sind, die sind auch alle beim Thema Steuern schon ziemlich fit.
Durchaus. Also jeder, der sein vollstes Vertrauen nur in den Steuerberater setzt, ohne jetzt irgendwelche Steuerberater angreifen zu wollen, die Guten werden auch sagen, das ist richtig, die werden voll auf die Fresse fliegen. Also man muss challengen, was da gemacht wird, weil manchmal da einfach auch Fehlbuchungen sind oder irgendwas falsch läuft oder dann das falsche Konto bebucht wurde oder irgendwo Mehrwertsteuer gezogen wurde, wo es nicht geht. Ja, und nachher kommt dann irgendwann die Respektschelle, 3 Jahre später bei der Betriebsprüfung mit einer Verzinsung, die dann groß ist. Oder irgendwas ist bei der Sozialversicherungsgeschichte falsch gelaufen, weil ich noch ein paar Mitarbeiter habe. Ja, das lohnt sich einfach nicht. Also da muss ich schon einfach ein bisschen hinterher sein und gucken, okay, ist das plausibel? Ich muss kein Steuerberater sein, aber wie du sagst, ich muss das schon irgendwie auf der Kette haben.
Ja, verstehe ich, dass die meisten das Thema abschreckt. So ging es mir auch oder geht es mir bei manchen Themen immer noch. Ist einfach ein schreckliches Thema für viele. Aber so Step by Step dann am besten so mit den Grundthemen starten. Ne? So Sachen, die eben auch genannt wurden vom Tobi. Und dann kommt man nach und nach rein und dann fällt es einem auch immer leichter, weil ja, die Grundbasics, die sind jetzt auch nicht so ultra kompliziert, wenn man mal ein bisschen Zeit investiert.
Ja, so ist es.
Genau, dann noch eine Frage zum aktuellen Immobilienmarkt. Du hast ja eben schon gesagt, die Zeit war super, der steigenden Zinsen und ja, fallenden Preise vielerorts. Wie würdest du es aktuell bewerten? Die Zinsen kommen wieder zurück, Preise ziehen auch wieder an, ja, auf breiter Front ist schon ein bisschen länger. Wie ist da deine aktuelle Einschätzung?
Ja, also die Zinsen sind ein bisschen hochgegangen jetzt die letzten 2 Wochen wieder. Aber unwesentlich, also für jeden, der Bestand kauft, eigentlich vollkommen Wayne. Ob da jetzt die Zinsen 0,5% höher oder niedriger sind, macht jetzt den Kohl auch nicht mega fett. Und ich glaube, der Deal sollte halbwegs funktionieren und dann ist es okay. Ich glaube, dieses Jahr wird auch noch durchwachsen. Es ist irgendwie einfach noch nicht klar, wo es hingeht. Jetzt ist Trump wieder da. Wir haben ein komisches Setup aus Habeck, Alice Weidel, Söder wäre noch gut, Merz und hier, wie heißt der alte Kanzler? Ich habe den Namen schon wieder vergessen, weil Scholz. Das unrelevant ist. Ja, Scholz, genau, Scholzi. Der hat ja auch alles vergessen, deswegen also, es ist einfach noch ein bisschen turbulent und wir haben super viele Kriegsszenarien gerade, mega viele Konfliktherde auf der Welt. Deswegen ist es bleibt unruhig, ist aber geil zum Einkaufen, weil Verunsicherung im Markt meistens dazu führt, dass Preise fallen. Und für jeden, der glaubt, dass es in 20 Jahren die Welt immer noch gibt und unsere Wirtschaftssysteme, dann kann man, glaube ich, ganz entspannt in Immobilien investieren. Wer glaubt, dass es nicht so ist, ja, der kann ja dann, weiß ich, sich ein paar Goldzähne machen lassen oder so.
Ja, und wenn ich glaube, dass das Wirtschaftssystem zusammenbricht, wäre es auch nicht schlimm, wenn ich noch ein paar Wohnungen habe, weil irgendwo werden Leute auch wohnen, selbst wenn der Euro abschmiert. Also egal, welches Schreckensszenario man sich baut oder egal, wie tief man auch in anderen Assets drin ist, das sage ich auch immer den Leuten, die sagen, hey, 100% Aktien oder Aktien, Bitcoin, Gold, Kombi, wie auch immer, sage ich, boah, du, und wenn es nur 1, 2, 3 Objekte sind, wenn du schon einen ganz starken Cashflow hast im Aktienbereich, so ein bisschen streuen, ist eine richtig gute Idee für deine Steuern und auch so mittel- und langfristig, um dich wirklich auch gegen große Krisen abzusichern, weil die Immo, da wird vermutlich noch jemand drin wohnen wollen. Auch
das
in 10
oder 15 Jahren. Das stimmt wohl.
Genau, also, ne, oder abschließend zum Markt vielleicht, ist jetzt aktuell nichts so Neues. Du hast jetzt die kurzfristige Entwicklung angesprochen. Ich habe jetzt eher über die sehr mittelfristige Entwicklung gesprochen. Ja, da muss man jetzt auch als Käufer nicht irgendwie alle 2, 3 Tage reingucken, wie sich die Zinsen verändern, so zumindest meine Meinung dazu, sondern ja, da kann man sich auf andere Sachen konzentrieren.
So ist es.
Genau, so viel zum Immobilienthema. Würde ich noch zum Ende hin gern sprechen über dein anderes Projekt hier, Cashflow Conference. Ich weiß nicht, ob deine andere schon gesehen hat, vielleicht kannst du den Leuten mal kurz erklären, was es damit auf sich hat.
Meine grundsätzliche Idee in ein paar Sätzen umschrieben ist, wir waren sehr erfolgreich mit unserem Fix- und Flip-Handelsgeschäft so von Immobilien. Und da sind Millionen gelaufen und irgendwann war aber die Emotion daraus und haben gedacht, hey, geiler wäre es noch, wenn wir irgendwas hätten, was auch einen wirklichen Purpose hat und daraus ist Currly entstanden. Currly hat zum Zweck, das kommt von Recurring Income, das Wort, also wiederkehrende Einnahmen, dass wir die Immobilieninvestments total easy zugänglich machen, dass man einfach quasi per App Immobilienanteile kaufen kann, die Cashflow machen, monatlich. Keine Ahnung, wie eine Aktie. Aber wahrscheinlich wird es über die Blockchain laufen. Und um da irgendwie eine Bekanntschaft dafür zu schaffen, haben wir uns überlegt, wir könnten ja einfach das größte Finanzevent Deutschlands machen. Sozusagen einen OMR der Finanzen oder einen, was weiß ich, ein großes Fest halt, große Conference. Und da ist die Cashflow Conference entstanden. Das erste Mal hatte die jetzt 4.000 Leute, war ganz nice. Und das nächste Mal soll sie so 8.000 bis 10.000 Leute haben. Die findet in Frankfurt statt. Da geht es um alle Themen irgendwie, die mit Cashflow, Cash, Vermögensanlage, Geldanlage zu tun haben. Aber auch noch ein bisschen weiter, auch so aktive Geschäftsmodelle, die Cashflow machen. Also nicht so keine Scheuklappen auf, sondern jung und frisch und nicht so lame und langweilig, wie das früher bei Banken und Versicherungen und so lief. Die ganzen coolen Themen halt. Und da sind einfach ganz viele Leute. Wir haben 4-5 Stages, ich weiß gerade gar nicht genau, 150, 200 Speaker. Da sind halt einfach alle da aus der ganzen Finanzszene. Ist ein geiles Event und hat noch Tickets verfügbar. Mit dem Code IMMOGAME10 kann man auch noch 10% sparen und sich ein paar Tickets rauslassen. Ja, wird, glaube ich, eine geile Geschichte. War letztes Jahr schon super und ich freue mich auch schon dieses Jahr. Vor allem, weil wir Flammen haben auf der Mainstage dieses Jahr.
Da müsst ihr kommen. Ob ich das dann werde, weiß ich schon nicht. Aber den Tobi seht ihr auf jeden Fall.
Nee, du weißt es noch nicht.
Ja. Hä? Das müssen wir dann noch gleich nach dem Podcast diskutieren. Nee, es gibt auch manchmal leider Paralleltermine.
Es gibt Prioritätsfehler.
Gut, das müssen wir dann gleich diskutieren. Aber auf jeden Fall hat das jetzt jeder gehört, weil ich habe... Wir haben vor kurzem in der Story bei uns auf Instagram über solche Finanzevents gesprochen. Da gibt es auch ein paar andere, die ähnlich groß sind. Und da habe ich gemerkt, dass viele so maximal eins kennen. Deshalb glaube ich, da ist auch noch Potenzial nach oben. Aber jetzt kennen alle aus dem Podcast auf jeden Fall schon mal dein Event und können mal auf die Website klicken und sich informieren und dann vorbeischauen, wenn sie möchten.
Ja.
Genau, Tobi. Dann vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, der eine oder andere hat was mitgenommen zum Thema Immobilien, bin ich mir sehr sicher. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal und viel Erfolg dir bei all deinen Projekten.
Vielen Dank dir und vielen Dank für die Einladung.
Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, lass uns sehr gerne eine Bewertung da. Das hilft uns, diesen Podcast auch zukünftig produzieren zu können und noch besser zu machen. Wir wollen auch bei den kommenden Folgen deine Wunschgäste einladen und deine Wunschthemen behandeln. Ansonsten an dieser Stelle noch der rechtlich notwendige Disclaimer. Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinen Gästen wieder. Alle Angaben erheben keinen Anspruch darauf, vollständig und richtig zu sein und sind zudem keine Handlungsempfehlung an dich, bestimmte Finanzinstrumente zu handeln. Wir sind also nicht verantwortlich, wenn du aufgrund unserer Inhalte Entscheidungen zu deiner Geldanlage triffst. Wir machen in diesem Podcast keine Anlageberatung, denn wir wissen ja auch im Einzelfall gar nicht, ob eine bestimmte Aktie zum Beispiel für deine persönliche Risikobereitschaft geeignet ist.